Jesus bleibt, alles vergeht. Er ist der ewige, der wahrhaftige, der ja, unendliche Gott und der starke, mächtige Gott. Ich preise ihn und heiße einfach ihn in unsere Mitte hinein. Jesus, du bist hier. Du bleibst bei uns, auch wenn es Abend wird und wenn es Morgen wird, wenn es Mittag wird, wenn es Mitternacht ist. Du bleibst alle Tage bei uns bis an der Weltende. Ganz herzlich eingeladen zu diesem Gottesdienst und zu anderen Gottesdiensten hier im Haus. Wir sind schon einen Monat hier. Kannst du dir vorstellen? So schnell vergeht die Zeit. Und wir sind noch nicht komplett eingerichtet. Da dauert noch ein bisschen. Da muss noch einiges passieren. Und da wird noch einiges passieren. Aber wir gehen weiter. Wir schreiten vorwärts. Jesus bleibt. Alles vergeht. Jesus bleibt. Erster Advent. Ich freue mich, dass Gott uns sein Licht angezündet hat. Gottes Verheißungen erfüllen sich. Das ist mein großes Thema heute. Und ich möchte einfach Gott loben und preisen für diesen Tag. Lebe das verborgene Leben. Das ist mein Thema. Das verborgene Leben, das versprochene Leben, das verheißene Leben, das in uns drinsteckt. Du hast das Monogramm Gottes in deinem Leben. Du musst es jetzt nur ausleben, verwirklichen. Darum kommt es jetzt an. Aber wie mache ich das? So ein paar praktische Tipps werde ich heute geben. Du wirst vielleicht ein bisschen erschrecken, was ich hier heute Morgen vom Herrn bekommen habe in der Vorbereitung. Es hat mich tief bewegt und ich möchte es einfach weitergeben und mitteilen, denn der Wille Gottes muss mit unserem Leben geschehen. Dein Wille geschehe. So wie im Universum geschieht, wie irgendwo auf einem anderen Planeten geschieht, so soll dein Wille auch hier bei uns in Berlin an Ollenhauer Platz oder wo wir auch immer sind, geschehen. Herzlich eingeladen für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, deine Wünsche sind deine Bestimmung. Wenn du keinen Wunsch hast, keinen Traum hast, keine Idee hast, keine Vorstellung hast, brauchst gar nicht mehr leben. Kannst einpacken, nach Hause gehen und dich einsargen lassen. Weißt du, deine Wünsche bestimmen dein Leben. Wünsch dir was und dann wirst du das bekommen. Du sollst dem Herrn deinen Weg anbefehlen, dein Herz geben und so weiter. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wenn du keine Wünsche hast vom lieben Gott, du wirst arm und als Bettler nach Hause gehen. Also, deine Wünsche sind deine Kräfte. Deine Wünsche sind deine Fähigkeiten. Deine Wünsche sind das, was Gott in dein Leben hineingeschrieben hat. Eigentlich Fortsetzung von heute Morgen, was das Thema ist, also das Leben, das versprochene Leben. Deine Wünsche sind diese geheimen Instinkte, diese Gefühle. Das, was du fühlst, das wirst du auch leben. Das, was du nicht fühlst, wirst du auch nicht leben. Wenn du keine Gesundheit fühlst, keine Freude fühlst, keine Kraft fühlst, keine Stärke fühlst, wirst du auch nie erreichen. Deshalb, deine Wünsche sind deine Bestimmung. Das wird das Thema Mittwoch sein und am Freitag werden wir darüber sprechen. Denke, wie Gott denkt. Du bist nicht der Herrgott, aber fang an, in seine Gedanken sich hineinzuversetzen. Wie denkt Gott? Gott denkt universell. Gott denkt in Liebe. Gott denkt mit dem Herzen. Gestern haben wir das Thema Herz gehabt. Wir sollen mit dem Herzen leben und mit dem Herzen sehen. Nicht mit den Augen die Dinge angucken, sondern mit dem Herzen. Und das sieht total anders aus. Gott sieht uns mit dem Herzen. Und er sieht nicht, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz. Die Persönlichkeit eines Menschen, dieses verborgene Ich. Nur nebenbei. Herzlich eingeladen für Samstag. Gott will deine Finanzen segnen. Mit dem Geld steht und fällt alles. Wenn du kein Geld hast, kannst keinen Strom bezahlen, sitzt im Dunkeln, frierst, kannst deine Heizung nicht bezahlen, deine Miete, wohnst auf der Straße oder der Brücke. Verstehst? Gott will deine Finanzen segnen. Aber wie segnet er die Finanzen? Ist ein Geheimnis. Wisst ihr, ich habe lernen müssen auch, dass Gott meine Finanzen segnet. Dass der Herr mir hilft, mit wenig auszukommen. Dass er mein Geld streckt. Nicht, dass ich Gelddruckerei habe. Aber Gott hilft mir, Geld zu strecken. Dass ich mit wenig auskomme, gut einkaufe, begünstigt irgendwo Sachen finde oder entdecke, dass da ist eine Möglichkeit, dort ist eine Möglichkeit. Oder dass ich gar nicht mehr so viel verbrauche. Verstehst du, dass meine Kleider nicht so verschleißen? Wie haben wir von den Israeliten in der Bibel? Ihre Kleider sind nicht verschlissen, ihre Schuhe nicht durchgelaufen. Die konnten 40 Jahre in den gleichen Sandalen laufen. Überleg einmal, denk drüber nach. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Wir zahlen so viel Geld für die Ärzte, für Medikamente, für Vitamine, was weiß ich, für alles mögliche, für Creme. So viel Geld wird ausgegeben für das Äußere. Und wenn Gott dich segnet, weißt du, diese innere Freude, diese innere Schönheit, da bist du hübsch von innen. Du brauchst nicht so viel Make-up und Lifting und was auch so alles ist. Nur nebenbei. Gott will deine Finanzen segnen. Wie macht er das? Und ich werde ein paar Tipps geben, wie er mich gesegnet hat, wie er die anderen Kinder Gottes in der Bibel gesegnet hat. Und es ist ein Geheimnis. Gott will die Fenster des Himmels auftun und den Segen mächtig herabschütten. Aber wie muss das passieren? Wie macht er das? Verstehst du, wie macht er die Fenster auf? Verstehst du, dass es regnet, dass es donnert, dass es blitzt? Nein, wir sollen entdecken, wie Gott uns plötzlich Ideen gibt. So, und nächsten Sonntag wird das Thema sein, wie wird man gesegnet? Das geht also weiter, das geht wieder weiter. Lebe das versprochene, verheißene Leben, das von Gott gegebene Leben, das von Gott geschenkte Leben. Lebe ein Adventsleben. Es kommt, es kommt. Advent ist, dass man dem Herrn den Weg bereitet, dass man sich auf Gott einstellt. Und der Segen Gottes ist es, was den Menschen am Leben erhält. Denk an die Arche. Ein ganzes Jahr lang schwimmt diese Arche da um die Erde rum, wo auch immer. Da ist kein Tier gestorben, da gab es keine Fehlgeburt, musste auch niemand geschlachtet werden. Verstehst du? Die wurden versorgt mit frischem Wasser, mit frischem Heu, mit frischem Futter, was sie auch alles dort brauchten, und auch dieser Noah mit frischer Luft. Wir müssen da nicht unnötig kämpfen und ringen. Wie komme ich durch? Wenn Gottes Segen mit uns ist, der Segen Gottes macht uns reich ohne Mühe und ohne Plage und ohne großen Stress. Wir müssen arbeiten. Weißt du, wir müssen in den Garten gehen und Äpfel pflücken. Die fliegen wir nicht zu. Wir sind nicht im Schlaraffenland. Manche Christen denken, wenn sie an Gott glauben, sie leben im Schlaraffenland. So ist es nicht, meine Lieben. Wir müssen schon unser Möglichstes tun. Wir müssen anklopfen, wir müssen suchen, wir müssen bitten, wir müssen Anträge stellen, wir müssen, was weiß ich, alles mögliche, vieles machen. Wir müssen es. Aber Gott gibt es. Gott öffnet Türen, plötzlich stehst du da und alles bereit. Advent. Gottes Verheißungen erfüllen sich. Und das, was er versprochen hat, das geht in Erfüllung. Und niemand kann es hindern, was Gott versprochen hat. Das geht in Erfüllung. Halleluja. Das geht in Erfüllung. Gott kann niemand hindern. Sein Wille geschieht. Sein Wille geschieht. Und das ist Advent. 2000 Jahre vorher hat Gott verheißen dem Abraham und dem Volk Israel, aus eurer Mitte wird der Messias kommen, der Heiland, der Erlöser kommen. Und es kam. Er tut, was er sich vorgenommen hat, der allmächtige Gott. Sein Wort ist wahr und lebendig. So wie in ein paar Wochen wird es Frühling sein. Wir haben zuerst mal Winteranfang, aber dann kommt der Frühling. Und da kannst du nichts dagegen machen. Plötzlich sprießt es. Plötzlich schmilzt das Eis. Plötzlich ist ein anderes Klima wieder da. Plötzlich wächst alles, gedeiht alles. Plötzlich kommen die Vögel, die zwitschern und die locken aus der Erde alles raus. Plötzlich ist Frühling, eine neue Zeit. Und so ist auch Advent. Der Tag des Heils bricht an. Das Leben kündigt sich an. Das versprochene Leben. Gott hat uns ein Leben versprochen. Nicht, dass wir dahin vegetieren, sondern du sollst leben und volles Genüge haben. Denk drüber nach. Entweder schneidest du diese Stelle aus der Bibel raus, streichst durch und sagst, es gilt nicht für mich, oder du sagst, Amen, es ist wahr, und ich habe das und das jetzt angenommen. Ich lebe, hat Christus gesagt, und ihr sollt auch leben. Du sollst leben, nicht dahin vegetieren. Du sollst fröhlich deine Straße ziehen, du sollst singen, du sollst Sieg haben. Nicht immer, ach weiß der Teufel, greif mich an, da habe ich eine Anfechtung, einen Hexenschuss und welchen Schüsse auch immer wieder du kriegst. Verstehst? Das kommt, aber du schießt wieder zurück. Und du sollst wissen, wie man zurückschießen soll. Satan schlägt mich mit Fäusten, sagt der Apostel Paulus. Aber Gott hat uns ein paar Rezepte gegeben. So lebe das verbotene Leben. Ich habe ein heikles Thema zuerst einmal, möchte ich aufarbeiten. Advent. Weißt du, Advent ist, Gott kommt zu seinem Recht, zu seinem Ziel. Da kann der Teufel machen, was er will. Er kann unternehmen, was er will. Trotz des organisierten Chaos, trotz der ganzen Hindernisse, Blockaden und so weiter. Gott lässt sich nicht abschaffen. Er kommt. Ich denke nur an die Sowjetunion. Ich bin dort groß geworden, ich bin noch zur Schule gegangen, habe ich jeden Tag dann den Stalin und Lenin angucken müssen. Verstehst du? Und plötzlich war das eines Tages war er weg, als dann der Khrushchev kam oder was weiß ich, plötzlich war der Stalin weg. Denke ich, das gibt's nicht, aber der, weißt du, war alles so verstaubt, der Rahmen war noch da. Aber der Stalin war weg. So, die Herren gehen. Weißt du, und die, Gott ist tot. Und guck mal, und jetzt geht der Herr Putin sogar in die Kirche und lässt sie da vom Priester füttern mit der Oblatte. Verstehst du? Weißt du, beim Abendmahl, weißt du, jetzt wird er religiös. Zuerst sind sie alles Kommunisten und gegen Gott, Gott ist tot. Und jetzt plötzlich stehen sie in der ersten Reihe. So ändern sich die Zeiten. Gott lässt sich nicht abschaffen. Gott schafft die Tyrannen ab, die Diktatoren ab. Weißt du, eine Diktatur, eine Tyrannei dauert 70 Jahre und dann ist vorbei der ganze Quatsch. Denk an Fidel Castro. Der nächste gute Mann ist jetzt tot. Und diese Revolution, was er in die Welt bringen wollte, was ist daraus geworden? Viele Leute lachen, viele weinen. Denk drüber, über diese Geschichte nach. Die Geschichte endet. Tyrannen regieren nicht länger als 70 Jahre. Das tausendjährige Reich hat bei uns in Deutschland nur 12 Jahre gedauert. So, Gott ist im Regiment. Und Gott lässt sie nicht vom Thron stürzen. Gott lachte ihrer und spottet ihrer. Was wollen die armen Menschen? Die nehmen sich so viel vor. Gott hat ein Licht angezündet, in Jesus Christus uns das Leben versprochen. Und wir dürfen einfach mit allen Sinnen das Leben erfassen. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Fang an zu leben. Fang an zu leben, in welchem System du auch überlebst. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben, in welchem System ich auch bin. Ich, in der Sowjetunion, in Kapitalismus, in was weiß ich wo. In jedem System kannst du zurechtkommen, wenn du eine richtige Ausrichtung hast. Schau auf Gott, schau auf ein Ziel in deinem Leben und dein Leben wird gestaltet und siegreich sein. Lass dir die Freude am Leben von niemandem nehmen. Lass dir die Freude am Leben, an deinem Leben von niemandem nehmen. Weder von einer Krankheit, noch vom Arzt, noch von irgendeinem Rechtsanwalt oder noch von irgendeinem Diktator. Lass dir die Freude am Leben von niemandem nehmen. Du lebst, es ist dein Leben. Und du musst dein Leben einfach irgendwo mal verantworten für dich. War das wirklich das, was ich gewollt habe? Was ich geträumt habe? Was ich mir gewünscht habe? Oder war das nicht? Lass dir von niemandem die Freude verderben. Der Teufel will dir die Freude verderben. Durch Krankheit, durch Krebs, durch Geschwüre, durch Tod, durch Traurigkeit, durch Verluste, durch Niederlagen. Stehe immer wieder auf, lass dich nicht unterkriegen. Deine Bronchitis ist vorbei. So langsam geht es vorbei, ja. Verstehst? Ja, im Leben geht alles vorbei. Gib dich nicht auf, verzweifle nicht. Huste dem Teufel etwas vor und sag, du kannst mir nicht verderben. Weißt du, es gibt so viele Miesmacher, die herumlaufen, die versuchen, das Leben einem schwer zu machen. So viele Kritiker, Nörgler, so viele ungläubige Menschen, so viel Anfechtung haben wir in unserem Leben, dass wir gar nicht mehr weiter können. Eigentlich, du dürftest gar nicht leben. Du hast eigentlich von außen her gesehen, hast du keine Existenzberechtigung. Aber Gott sagt dir, ich lebe und du sollst auch leben. Du hast von Gott aus eine Existenzberechtigung. Die Birke draußen um die Ecke hat eine Existenzberechtigung. Der Spatz auf dem Dach hat eine Existenzberechtigung. Der Rabe nebenan hat eine Existenzberechtigung. Und du bist mehr als Raben, Birken und Spatzen. Du bist die Krone der Schöpfung. Gott hat dich gewollt und du sollst einmal göttliche Art und göttliche Natur haben. Lass dir das Leben nicht vermiesen durch Sünde, durch Fehler, durch Schwächen, durch Versagen, durch Krankheit. Weißt du, du wirst erlöst, nicht weil du ein braver, anständiger Mensch bist, sondern du bist erlöst, weil Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Das ist Advent. Ich kann mich noch so anstrengen, das ist nur mal für meine Qualifikation nachher, das Leben, wenn ich anständig lebe. Aber für meine Erlösung kann ich gar nichts tun. Alles ist Gnade. Alles ist Gnade und Erbarmen. So, lass dir dein Leben nicht vermiesen durch Kriege, Tod und Teufel. Für dich ist Jesus gekommen, dass du ein erfülltes Leben hast. Und zwar auf allen Ebenen. Trotz vieler unerfüllter Wünsche. Ich habe viele unerfüllte Wünsche. Wenn ich das alles erzählen würde, dann würdest du nicht mehr fertig sein mit Einpacken von Geschenken. Verstehst du, was ich alles brauche, was ich alles bedarf, was ich mir alles wünsche, was ich alles träume. Boah, da ist der Kaufland hier bald ausverkauft. Weißt du, aber ich kann leben trotz vieler unerfüllter Wünsche und Bedürfnisse. Die Wünsche, die ich hier habe, sind meistens materialistische Wünsche. Ja, ich bräuchte ein neues Auto, ein größeres Haus, einen längeren Saal, verstehst du, oder was weiß ich, höhere Stiefeln. Was ich alles bräuchte? Was ist alles nur materialistisch? Und ich sage dir eines, je mehr du hast, desto mehr Arbeit hast du. Sei ehrlich. Desto mehr Lasten hast du. Musst du da abstauben, überall durch Staubfänger. Weißt, und das ist gar nicht so gut, wenn du so viel hast. Was braucht ein Mensch? Wie viel Erde braucht ein Mensch, um zu leben? Weißt du, wenn ich die Natur anschaue, hast du schon einen Hund mit Rucksack gesehen? Oder ein Vogel mit dem Rucksack. Verstehst du? Hast du irgendein natürliches Wesen, Tier draußen in der Natur mit Rucksack rumlaufen gesehen, der alles mitschleppt, mitträgt? Aber wir Menschen leben ein Leben, wo wir alles mitschleppen. Die Sorgen von gestern, vorgestern, vom letztes Jahr, von was weiß ich, von der ganzen Sippe. Wir schleppen so viel. Denk an deinen Rucksack. Du siehst den Rucksack nicht, aber jeder hat von uns einen Rucksack. Leg deinen Rucksack ab. Der Vogel hat keinen Rucksack. Und Jesus sagt, schaut die Vögel an. Lebe das von Gott versprochene, verheißene Leben und lauf ohne Rucksack. Heutzutage ist es sehr modern, wenn ich so die Leute in der Stadt sehe. Zeitlang waren es, als es mal Koffer hatte. Es steht aber jetzt, sagen sie alle Rucksack. Kleinen und großen Rucksack und dann, ja. Und ich möchte nicht wissen, was in deinem geistlichen Rucksack alles drin ist. Du wirst erschrecken, was da drin ist. Da sind Bitterkeit, da ist Groll, da, was weiß ich, was für Gemüse du irgendwo aufgesammelt hast. Du merkst es bloß nicht, was alles in deinem Rucksack ist. Und das ist das, was dich schwach macht, was dich krank macht, was dich ruiniert. Gott will ein ganz anderes Leben. Lebe das von Gott gewollte Leben, wie er es will, wie er es dir vorprogrammiert hat. Du bist nackt auf dieser Welt gekommen und du gehst auch nackt aus dieser Erde wieder. Und lebe nackt, Entschuldigung, aber nicht, dass du jetzt splitternackt hier rumläufst. Nein, lebe einfach, schlicht, natürlich. Ich werde nie vergessen, ich komme in Rhetorikunterricht, im Studium studiere Rhetorik, wie redet man, wie spricht man die Menschen an, wie diskutiert man richtig. Und dann sagt der Lehrer, der Professor, sagte, wissen Sie, wenn Sie Rhetorik richtig begreifen wollen, stellen Sie sich Ihren Chef in Unterhosen vor. Und dann können Sie richtig auftreten und dann können Sie richtig sagen, denn er ist auch ein sterblicher Mensch, auch er hat nichts, auch er hat, ja, ist menschliche Gefühle, er ist schwach. Stellen Sie sich einen Chef in Unterhosen vor. Und dann wirst du ganz anders auftreten können. Also nicht der Professor, was der mir gesagt hat. Und der Herr Doktor Fodden. Weißt du, dass plötzlich merkst du, der ist auch ein Mensch. Der lebt auch von der Gnade. Der wird auch eines Tages sterben. Egal wie stark er ist. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Auch der stirbt eines Tages. Auch der Milliardär Herr Trump dort in Amerika. In aller Liebe. Auch der wird sterben. Ob der noch so lange lebt, wie er jetzt gelebt hat? Der ist ja schon über 70 oder an die 70. Verstehst du? Bild nicht ein. Weißt du, der starke Mann Amerikas, der starke Mann der Welt. Wer ist der starke Mann der Welt? Der nicht. Und die auch nicht. Und jene auch nicht. Verstehst du? Nobody. Lebe das dir von Gott gegebene, versprochene Leben, was er dir vorbereitet hat. Und jeder hat ein anderes Leben. Jeder ist individuell. Jeder ist anders. Ich bin anders wie du und du bist anders als ich. Und ich versuche nicht, dich zu kopieren. Und bitte versuche mich nicht zu kopieren. Ich gebe nur ein paar Tipps, ein paar Ratschläge, was mir geholfen hat. Und eigentlich 95% sind wir alle gleich. Nur vielleicht 2-3% sind wir ein bisschen unterschiedlich. Andere Hintergrund, andere Entwicklung, anderer Werdegang. Lebe das Leben, das Gott dir gegeben hat, und zwar zu Ende. Weißt du, wir fangen alle gut an. Die Vorsätze sind da. Jemand hat einmal gesagt, der Weg zur Hölle ist gepflastert vor lauter guten Vorsätzen. Warte mal, Silvester, was wir uns fürs neue Jahr alles vornehmen. Das mache ich. Das mache ich. Und dann ist es Februar und da ist von dem allem, was du machen möchtest, nichts mehr da. Dann greifst du zur Zigarette, zur Schnapsflasche oder was weiß ich. Dann hast du deine ganzen guten Vorsätze verloren. Am März, da ist schon nichts mehr da dran zu denken. Deshalb lebe das, was Gott dir gegeben hat, so in kleinen Schritten, Stück für Stück weiter. Und lass dich auf das Abenteuer Gottes ein für dein Leben. Du wirst schockiert sein, was ich jetzt noch in den nächsten paar Minuten sage. Lebe das Leben, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, dem du zugestimmt hast. Überleg einmal, auf den du eingegangen bist, mit dem du einverstanden warst, das, was du gewollt hast, das, was du angenommen hast. Fang an, dieses Leben, das Gott dir gegeben hat, zu leben. Nur Hausfrau, nur Arbeiter, nur Angestellter, nur Soldat. Ja, fang an, das Leben weiter zu leben. Und manche Leute haben sich festgelegt und die wundern sich jetzt, warum ist mit mir das und das jenes passiert? Ich werde nie heiraten. Verstehst du, dann mit ein paar Jahren nachher, dann suchst du einen Mann und dann findest du immer den Falschen. Oder die Frau. Ich werde nie heiraten. Du hast dich festgelegt. Wir Menschen leben von Festlegungen. Lebe das Leben, das Gott dir gegeben hat. Und leg dich nicht irgendwie fest. Oder ich mache das und jenes. Du bist in eine Beziehung eingetreten vielleicht. Bleibe in dieser Beziehung. und sagt, nein, ich möchte am liebsten dies und jenes. Weißt du, woanders ist immer schöner. Da, wo du nicht bist. Leb das Leben, auf das du dich eingeladen lassen hast. Das ist Advent. Der erste Adventprediger, der erste Adventist, Johannes der Täufer. Was macht er? Er predigt, die Soldaten kommen und sagen, was muss ich tun? Die Zöllner kommen und fragen, was muss ich tun? Die Pharisäer kommen und fragen, was muss ich tun? Und er sagt jedem, bleib in deinem Beruf und mach das als Soldat. Mach keinen Unsinn, gehorche, tue das, was dir befohlen wird. Als Zöllner arbeite, nimm nicht zu viel und nimm nicht zu wenig. Das, was dir zusteht, was vorgeschrieben ist, was die Leute zahlen sollten, das nimm, aber nicht mehr und nicht weniger. Betrüge die Leute nicht. Und wenn du einen Beruf hast, welchen Beruf auch immer, mein Schwager, ich weiß noch wie heute, mein Schwager wollte Pilot werden, hat sich dann an der Armee verpflichtet und er war in einem meiner Gottesdienste und die Eltern, die haben gesagt, nein, das ist Sünde, wenn du Soldat wirst. Da ist ein Verwandter sogar im Krieg da umgekommen als Soldat. Und so. Also das ist gefährlich als Soldat. Soll ich das oder soll ich nicht? Und mir ist er so groß geworden. Und dann habe ich ihm gesagt, lieber sowieso, geh deinen Weg. Wenn Gott dich so führt und wenn Gott dich so leitet, wenn du ja nirgendwo einen Studiumplatz kriegst, hier kannst du studieren, hier kannst du lernen. Ja, und dann ist er aufgestiegen, hat sich entwickelt in seinem Beruf, in seinem Soldatsein und ist jetzt heute schon inzwischen bald pensioniert. Verstehst? Du hast das Leben überstanden, überlebt. Mach das, was du bist und was, wo Gott dich hineingeführt hat. Weißt du, Gott führt uns manchmal so, da ist alle Türen zu. Die Tür zu, die Tür zu, die Tür zu, die Tür zu. Geh die offene Tür, die Gott in deinem Leben schenkt. Und geh durch diese Tür hindurch. Gott hat es so gefügt. Du warst damit einverstanden. Und geh. Du hast dir was vorgenommen. Tu es. Aber ob das richtig ist oder falsch ist, ist dahingestellt. Eigentlich ist alles falsch und es ist alles richtig. Wenn du es richtig verstehst, dann hast du es richtig verstanden heute. Weißt du, ob du jetzt im Bett liegen bleibst oder aufstehst, alles ist richtig. Die Welt geht trotzdem weiter, fragt dich nicht und interessiert sich nicht um dich. Eine Geschichte will ich ganz schnell noch aufschneiden oder anschneiden. Ja, anschneiden. Das ist Jakob. Weißt du, der Jakob hat, als er zu seiner alten Familie kam, hat die zwei Mädels gesehen, Lea und Rahel, und die Rahel hat ihm so toll gefallen, ich will die Rahel heiraten. Was muss ich tun, damit ich die Rahel kriege? Dann hat der Laban gesagt, 7 Jahre musst du arbeiten, dann kriegst du die Rahel. Und dann kam die Hochzeitsnacht, du kennst ja diese Geschichte, kannst ja nachlesen, plötzlich macht er den Schleier auf, und wer steckt dahinter? Das ist die Lea. Mit den blöden Augen, steht in der Bibel, bei mir zumindest. Aber, weißt du, der hat ganz was anderes bekommen, als was er wollte. Aber er wollte die Rahel. Und in unserem Leben kommt manchmal anders, als was wir wollen und was wir denken. Aber Gott hat einen Plan. Und dann kommt der Laban mit seiner Theorie. Weißt du, bei uns ist eine Sitte. Zuerst wird der Älteste heiraten, der Erstgeborene, und dann kommt die Zweitgeborene. Und wir wissen, was für Jakob sein Problem war. Jakob hielt sich an der Ferse seines Bruders Esau. Er wollte der Erstgeborene sein und er war immer der Zweite. Und er hat immer das Zweite erwischt in seinem Leben. Schaut seine Geschichte durch, studier mal. Immer das Zweitbeste, nicht das Erstbeste. Der kriegt die Lea. Und die Lea, das war von Gott, für ihn bestimmte Frau. Die Lea. Mit den blöden Augen, also mit diesem düsteren Blick oder fade Augen, der hat keine Farbe in den Augen gehabt. Wisst, was auch immer war. Sie hat dem Jakob, den Judah geboren und aus dieser Linie kommen sogar Jesus und David und all die Heiligen. Da kommt der Levi, kommt Moses aus der Linie von Lea. Lea, die Rahel hat ihm nur 2 Kinder geboren, den Josef und den Benjamin. Also wir denken, das ist nicht der Weg Gottes. Gott weiß schon, der Erste. Je nach dieser Schablone Gottes, wie Gott arbeitet, wie Gott lebt, wie Gott ein Leben gestaltet. Die Lea hat ihm 6 Söhne geboren. Ich finde es toll. 6 Söhne. Gott hat die Lea bestätigt, obwohl Jakob sie nicht mochte. Und Gott bestätigt das Leben, auch das, was du vielleicht nicht magst heute. Weißt du, ich muss jetzt nur irgendwo arbeiten, in der Kneipe ausschenken, Geschirr abspülen oder in der Fabrik arbeiten. Arbeite, mach deine Arbeit und Gott wird dich segnen in dem wenigen, was du tust. Obwohl in der Beziehung der Jakob die Lea nicht mochte und es gab Spannungen in der ganzen Familie war es eine Patchwork-Familie war das. Diese Familie bei Rahel und Lea, was wir heute modern ist, das war damals schon vor 4.000, 5.000 Jahren Patchwork-Familie. Und da mussten sie auskommen, da mussten sie zusammen arbeiten, zusammen ja ihr Bestes machen. Das war nicht so perfekt. Und du siehst, wie diese Spannungen zwischen Lea und Rahel war. Wer kriegt jetzt ein Baby? Wo? Dann nimmst du meine Macht und du nimmst meine Macht, verstehst du? Und dann ging's, was da alles für Rummel gewesen ist. Und trotzdem hat Gott gesegnet und trotzdem hat Gott bestätigt, diese 12 Patriarchen, Gott wollte ein Volk haben und Gott benutzte die Spannungen, die in der Familie Jakobs war. Benutzte die Spannungen. Gott kümmert sich nicht groß, was die Menschen wollen oder was recht ist. Verstehst du, nach dem Gesetz und nach Vorschrift, nach Anstand und Ordnung. Er macht aus allem das Beste. Und das ist Leben, das von Gott gegebene, vorgeschriebene, vorgemalte Leben, wie er gezeigt hat. Denk an Josef. Weißt du, Josef wollte alles andere. Und jetzt, ja, das ist nur der Josef. Und er kennt seinen Bruder Benjamin noch gar nicht einmal. Er hat noch gar nicht gesehen, dass er geboren wurde. Der wurde verkauft in eine Fremde. Gott ließ so Schicksalsschläge zu. Nimm deinen Schicksalsschlag einfach hin und sag, danke Herr, auf Wiedersehen. Josef nahm seinen Schicksalsschlag hin. Er lebte das von Gott vorgegebene, vorgeplante Leben. Meine Brüder, die haben mich in die Pfanne gehauen. Die haben mich verkauft. Die haben mich aufgegeben. Und er weiß gar nicht, was zu Hause für Lügen über ihn erzählt worden sind. Weißt du, wenn irgendwas schief in deinem Leben geht, dann erzählen die Leute alle möglichen Lügen. Ja, guck mal, Papa, das ist das Kleid von Josef, Blut getränkt, das haben wir unterwegs gefunden. Es hat alles nicht gestimmt. Und hat der Vater Jakob noch Depressionen bekommen? Manche Leute leiden. Und manche, ich frage mich manchmal, weißt du, wenn ich so in der Seelsorge bin, warum leiden manche Leute? Weil Lügen erzählt worden sind. Negative Dinge gequatscht. Und der Teufel erzählt Lügen, ist der Meister in Lügen, dass der Vater Jakob sagt, ich möchte nicht mehr leben. Mein Leben lohnt sich nicht. Guck mal, mein Josef, mein Bub von meiner Lieblingsfrau. Weißt du, Gott arbeitet ganz anders manchmal, als wir denken. Bei meiner Lieblingsfrau, der Josef, oh, wenn ich nur dich sehen könnte. Er will sterben, sehnt sich nach dem Tod. Und dann erfährt er was ganz Verrücktes. Gott lässt die Hungersnot kommen. Du weißt ja die Geschichte, was dann passierte. 7 Jahre, die 7 fetten und die 7 mageren Jahre. Aber Josef, gerade den sie nicht mochten, gerade dieser hat geholfen, dass die Familie überlebt. Und hat gerade diese Familie vor dem Hungersnot gerettet. Dieser Bub, den die anderen Brüder verkauft haben. Aber was ist dann passiert? Die ganzen Israeliten, die ganzen Jakobsfamilie geriet in Sklaverei, in Abhängigkeit vom Pharao. Und Gott musste sie wieder befreien nach 430 Jahren. Wir verstehen auf Gottes Wege nicht, warum er das und jenes zugelassen hat. Warum hat er es nicht verhindert? Warum ist das so und so passiert? Warum dieser Unglücksfall, diese Katastrophe, dieser Krieg? Warum musste ich fliehen? Hätte Gott es nicht verhindern können, dass der Jakob nicht zum Laban flieht, dass diese Spannungen mit Lea und Rahel in seiner Familie, in seinem Leben nicht hineinkommen? Muss es alles sein, was mit dem Esau passiert? Muss das alles so sein? Ja. Gott hat keinen anderen Weg gehabt als den Weg, denn da ging, verstehst du? Und ich sag dir, Gott hat einen Plan auch für dein Leben. Du wirst von Gott gelebt. Von den Umständen gelebt. Von der Situation gelebt. Wir würden sagen, vielleicht von Schicksal. Für Lea und für Rahel gab es keinen Mann als den Jakob. Gab es keinen anderen Mann. Gottes Wege sind manchmal merkwürdig, komisch und unerklärlich. Und ich möchte dir eines sagen, füg dich dem Weg Gottes, wie er dich führt. Weißt du, wir beten das Vater unser und leiern runter und denken gar nicht, was wir sprechen. Dein Wille geschehe. Und wenn der Wille Gottes geschieht, dann kriegst du graue Haare. Verstehst? Du kannst die Farbe dir sparen. Füge dich und gehe zu Ende diesen Weg, den Gott dich führt. Und du wirst Segen bekommen. In dem Moment, wo du aufhörst, gegen dein Schicksal zu hadern. Warum gerade mich? Lieber Gott, hast nicht andere Menschen. Kannst dir andere raussuchen, aber mich nicht. Versuche nicht, menschliche Wege zu gehen. Und ich sage dir, in dem Moment, wo du anfängst, menschliche Wege zu gehen, wirst du kein Glück haben. Wirst du nur Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe haben. Wenn du menschliche Wege gehst, wirst du keinen Frieden haben. Das zahlt sich nicht aus. Wirst nicht glücklich sein. Lebe das Leben, das Gott für dich bestimmt hat. Mit einem Bein, mit einem Arm, mit einem Ohr, mit einem Auge. Verstehst du? Wie dein Leben geplant hat. Das ist passiert, das ist gekommen. Dass du jetzt humpelst. Jakob hat auch so einen Patschei bekommen hinten, dass er hinkt auf einer Seite. Verstehst du? Er wollte den Segen haben, aber der Segen hat sich so ausgewirkt, dass er humpelte. Und das bis zum Schluss seines Lebens. Der hat wahrscheinlich einen Schlaganfall gekriegt. Ja, so einen Klaps von dem Gott. Und er humpelte. Aber er hat sich damit abgefunden. Das war der Segen, den Gott für ihn gegeben hat. Ja, wir verstehen oft Gottes Wege nicht. Versuche nicht, irgendetwas anderes zu fabrizieren, dass du dein Problem löst. Du machst nur unnötige Probleme. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin mit vielen Leuten zusammengekommen und komme immer wieder mit Leuten zusammen, in der Seelsorge, im Dienst, am Evangelium und am Menschen. Wenn du deine eigenen Wege gehst, machst du nur dir selbst Kummer und anderen Kummer. Dir selbst und anderen Kummer. Johannes der Täufer predigt am Jordan. Matthäus Kapitel 3, Vers 1 und 2. An jenem Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt diese Adventsgestalt. Kommt in der Wüste von Juda und spricht, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um von irgendwas Besseres sein wollen. Ändert euer Sinn, eure Gedanken. Entfernt das Geschwür, das da ist in eurem Leben. Und Johannes rief das Volk auf, ein Leben zu beginnen, das Gott gewollt hat. Dein Wille geschehe. Und Johannes lebte zuerst einmal selber vor. Verstehst? Er hätte als Priestersohn ganz anders dastehen können. Feines Mehl, mageres Fleisch. Verstehst du? Seidenkleider, sanfte Kleider, reine Leinwand. Aber was zieht er an? Kamelhaar. Ein unreines Tier für die Juden damals, in der Bibel. In den Kamelhaarmantel, ledernen Gürtel, verstehst du? Und dann nicht im Tempel in Jerusalem, nein, am Jordan. Dort predigt er und dient er und arbeitet. Hat er nicht eine andere Arbeitsstelle gefunden? Hat er nicht einen anderen Platz gefunden? Am Jordan. Dort, hinterm Busch. Zuerst mal zieht er sich um oder bereitet sich vor und dann predigt er und dient und wohnt da irgendeine Laubhütte. Ich muss es vorstellen. Und dort steht er. Und dann bereitet er dem Herrn den Weg. Und wichtig ist, dass wir durch unser Leben dem Herrn, und das ist Advent, dem Herrn den Weg vorbereiten, damit der liebe Gott kommen kann zu uns, damit der liebe Gott zu uns Zutritt hat, damit er in unserem Leben Recht bekommt, damit er sich in unserem Leben verwirklichen kann. Und er bereitet die Leute vor, macht Bahn dem Herrn. Israel hört auf zu existieren und jetzt kommt was ganz Neues. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, der Erlöser, der Heiland. Das Reich, die Reiche dieser Welt vergehen, aber das Reich Gottes kommt. Und dort am Jordan, in so einem bescheidenen Umstand, im Zustand, dort predigt er. Lebe das Leben, das Gott will. Und weißt du, wir müssen manchmal Dinge tun, ob es uns passt oder nicht. Der Johannes ist ein Johannes geworden, obwohl der Vater nicht wollte, dass er Johannes heißt. Der soll Zacharias heißen. So heißen alle meine Kinder oder meine Sippe, meine Vorfahren und so weiter. Zacharias, nein, Gott wollte, dass er Johannes ist. Und Gott wollte, dass du bist. Und nicht der Herr Matutis oder Frau Matutis oder was weiß ich wer, irgendjemand anders. Dass du das bist. Und vielleicht bist du ein Stein des Anstoßes, ein Ärgernisses. Die Leute verstehen dich nicht. Und werden vielleicht auch nicht böse. Aber Jesus Christus ist vorbereitet worden, sein Kommen, sein Weg und so weiter, durch Johannes den Täufer. Lebe das versprochene Leben, das gute Leben, das richtige Leben, das wahre Leben. Das ist das, was Gott dir versprochen hat. Ich bin noch nicht so beim Thema. Aber trotzdem, ich muss dorthin kommen, doch irgendwie. Es gibt auch ein schlechtes Leben. Und das ist das Leben der Ungläubigen. Lebe nicht das Leben, was wir in der Schule lernen. Was in der Schule lernen, wir lesen, schreiben, rechnen und vielleicht ein bisschen Musik oder sonst noch was. Aber fang an, das Leben zu lernen, richtig zu leben. Ich werde nie vergessen, Birgit hieß sie, ein Mädchen bei mir in der Gemeinde in Heilbronn.
Die hat das Abitur mit 1,1 bestanden. Verstehst du, also das beste Abitur, das es überhaupt damals in Heilbronn gab. Wurde sogar ausgezeichnet, stand groß in der Zeitung. Aber die kommt in den Gottesdienst zu mir und fängt an zu plärren. Sagte, Pastor, ich habe das beste Abitur. Aber ich habe versagt im Leben. Ich habe das beste Abitur, die beste Note, aber versagt im Leben. Die hat nur gebüffelt. Die ging nicht in die Jugendstunde, in keine Gebetsstunde, die kam höchstens einmal am Sonntag im Gottesdienst. Ich habe im Leben versagt. Die hat keinen Freund gehabt, die anderen waren schon verheiratet und waren verliebt und was weiß ich. Aber die hat überhaupt nichts vom Leben gehabt. Die anderen haben Ausflug gemacht, die haben das Leben genossen. Die ist nur zu Hause hinter den Büchern gesessen. Und dann plärrt sie und sagt, ich habe am Leben versagt. Ich habe das beste Abitur, aber ich habe am Leben versagt. Und das ist das Leben. Geschwister, fang an, das Leben zu leben, das du leben solltest. Nicht nur büffeln, nicht nur titeln, nicht nur, dass du irgendwie ganz groß rauskommst. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, und das war das Thema gestern als Einstieg, fang an, mit dem Herzen das Leben zu sehen. Mit den Augen des Herzens, nicht mit dem Verstand. Man glaubt mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Den Kopf kannst du in der Garderobe abhängen und aufhängen und stehen lassen. Man glaubt mit dem Herzen. Man erlebt Gott mit dem Herzen. Man dient Gott mit dem Herzen. Denkt drüber nach. Der Verstand ist bei vielen Menschen ein großes Hindernis. Und ich habe eines festgestellt, je intelligenter die Menschen sind, desto schwieriger haben sie zum Glauben zu kommen. Ja, die wollen alles verstehen, alles ergründen, alles erklären. Der Verstand ist für den Glauben völlig unwichtig. Verstehst du mich? Der Verstand ist für den Glauben völlig unwichtig. Du brauchst den Verstand nicht. Du musst nur, ja, dieses Gefühl haben. Ich bin angenommen, ich bin verstanden von Gott. Du musst nicht Gott verstehen. Das wirst du nie schaffen. Nie im Leben. Dein Leben ist viel zu kurz dazu. Für die Erlösung ist dein Verstand nur eine Nebensache. Du musst einfach nur Jesus vertrauen. Er starb am Kreuz, er ist auferstanden und er wird wiederkommen. Ob du es erklären kannst, wann, wie, wo, wie, vergiss es. Man darf und kann glauben, auch wenn man nicht versteht. Und ich glaube an den lieben Gott und ich verstehe das meiste überhaupt nicht. Ich verstehe schon sehr viel, aber ich spare mir diese ganze Mühe zu verstehen. Und was nützt ich? Was nützt ich? Ich nehme das, was ich verstehe, nehme ich nicht ins Grab mit. Das muss ich hier lassen. Das hilft mir nichts. Das, was ich wirklich erfahren habe, erlebt habe, das, was ich mit dem Herzen erfasst habe. Weißt du, Verstand mag gut sein. Deshalb lebe das versprochene Leben. Nicht, ich muss alles verstehen, alles erkennen. Ich muss auf jeder Konferenz gewesen sein. Weißt du, es kostet nur Geld und nur Stress. Bleib im Lande und nähere dich redlich. Dein Gemüsegarten, dort wächst genug, dort kannst du genug ernten. Halte dich einfach an die Verheißungen Gottes, ob sie dir einleuchten oder nicht, ob sie dir logisch erscheinen oder nicht, ob du sie verstehst oder nicht, halte dich einfach an die Verheißungen Gottes. Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und Jesus sagt, wer ist der Kluge? Weißt du, wir denken, wir müssen klug sein, intelligent, verstehen. Verstehst du das? Nein. Wer ist der Verständige und Kluge und Weise? Jesus sagt, der Kluge und Weise ist der, der meine Worte hört und tut. Du hörst heute Morgen etwas und jetzt kommt es darauf an, ob du das tust. Alles andere ist nur Verständnis, nur, dass du verstehst. Wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Und dergleichen. Wer hört und tut, wer hört und gehorcht, wer hört und einfach den Weg Gottes geht, das ist das Wichtigste, hören und tun. Deshalb, der Glaube kommt nicht aus Verstehen, sondern der Glaube kommt aus Hören der Predigt. Aus Hören, der Glaube kommt aus dem Hören. Irgendwo ist etwas, was ausgelöst wird. Das gute Leben muss zuerst mal gehört werden. Dass Gott es verheißen hat, dass so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, und es war. Ich war nicht dabei. Warst du dabei, als Jesus geboren wurde? Warst du dabei, als Jesus getauft wurde? Warst du dabei, als Jesus gekreuzigt wurde? Warst du dabei, als er auferstand? Warst du dabei, als er in den Himmel fuhr? Warst du dabei, als der Heilige Geist kam? Überhaupt nicht. Da lebten wir noch gar nicht. Und da passierte all das Große. Aber du sagst, ja, das war, das ist wahr, das glaube ich. Das nehme ich an. Der Glaube kommt aus dem Hören. Und indem wir sagen, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn das wahr ist, ich möchte es erleben. So, was dir verkündigt wird und wurde, das kannst du annehmen, das bekommst du, das kommt zu dir. Wenn du die Predigt von der Heilung hörst, Gott heilt heute noch Kranke, dann musst du nicht verstehen, wie er das macht, mit welchen Tabletten, mit welchen Spritzen, mit welchen Therapien. Das musst du alles nicht verstehen. Du musst nur verstehen, er heilt heute und er heilt mich. Und der Glaube kommt aus der Predigt, wenn die Heilung gepredigt wird. Die Befreiung kommt, wenn die Befreiung gepredigt wird. Dass, ja, die Freude kommt, wenn die Befreiung oder die Freude verkündigt wird. Erweckung kommt, wenn Erweckung verkündigt wird. Ja. Sündenvergebung kommt, wenn Sündenvergebung verkündigt wird. Dir sind deine Sünden vergeben. Hast du das gespürt? Ich habe nicht gespürt, dass mir meine Sünden vergeben worden sind. Ich habe nicht gespürt, dass da mein Rucksack geleert wurde. Verstehst? Aber ich weiß, irgendwie weiß ich das. Woher? Kann ich auch nicht erklären. Das ist Glaube. Verstehen kann ich es nicht. Es ist, und genau das ist, was ist der Wille Gottes? Micha Kapitel 6, Vers 8, glaube ich. Dir ist gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, dass du die Worte Gottes halten sollst und Liebe üben sollst und demütig sein sollst vor deinem Gott. Das ist, was Gott fordert. Gott fordert vor dir nicht groß sein Wort halten, was er dir gesagt hat. Ja, Herr, das ist das, was der Herr will. Ich nehme das an. Du hast mir gesagt, guck mal, die Mutter Maria ist gläubig geworden und Jesus zur Welt gebracht. Sie hat das alles nicht verstanden. Sie fragt sogar noch den Engel, wie mag es so zugehen? Ich kenne keinen Mann, ich habe nie Sex gehabt und sonst was. Versteht? Wie mag das alles zugehen? Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. Aber wie das geht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Glaube ist, da musst du keine Ahnung haben, ein großes Verständnis haben. Und diese Frau hat das uns gezeigt, was Glaube ist. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Alles. Lass es kommen. Lass es geschehen. Lebe das versprochene Leben, ist mein Thema. Dir ist alles gesagt, was du wissen solltest. Du solltest Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ist das kompliziert? Ist das schwierig? Micha Kapitel 6, Vers 8. Man kann sich viel einreden und viele Leute reden sich so viel ein. Aber du wirst das nie bekommen. Weißt du, dieses psychologisches Denken, ich rede mir ein, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Und dann fangen an, die Füße zu faulen. Verstehst? Das ist nur Einbildung. Sich einreden, das ist kein Glaube. Glaube ist einfach, ich weiß, Gott hat gesagt, du wirst geheilt, du wirst gesund werden. Und vielleicht nicht in diesem Leben. Ich muss dir manchmal die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, dass viele nicht in diesem Leben gesund werden, denn dieses Leben geht zu schnell vorbei. Das ist viel zu kurz, um gesund zu werden. Zu viel zu kurz. Es gibt gar nicht so viele Ärzte, die dich gesund machen könnten. Deshalb, er ist unser Arzt. Und in dem Moment, wo du tot bist, soll ich dir die Wahrheit sagen? Und die Wahrheit ist, da gibt es keine Krankheit mehr. Im Totenreich gibt es keine Krankheit mehr. Keine Armut mehr. Keine Unterdrückung mehr im Totenreich. Dort sind die Menschen alle frei. Dort sind sie alle frei. Es ist dir gesagt. Weißt du, alles andere, was wir hier so als Religion manchmal sehen, auch als Pastor, ich predige, ich verkündige das Evangelium, aber vieles ist nur Spinnerei. Entschuldigung. Nur fromme religiöse Spinnerei. Man redet sich einen Bären auf und ja, ich bin gesund, ich bin stark, ich bin reich. Aber du weißt nicht, was du nächstes Mal am Tisch servieren sollst. Weißt du, man redet sich so ein Floh ins Ohr. Und dann wundert sich, bip, 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 bip. Verstehst du? So ein Floh ins Ohr. Lebe das von Gott versprochene Leben. Was hat er dir gesagt? Du wirst leben und du wirst meine Taten verkündigen. Psalm 91. Und es ist dir gesagt, was Gott will. Dir ist gesagt worden schon. Da bist du noch gar nicht geboren gewesen. In deinem Herzen ist geschrieben, dieses Monogramm Gottes. Übe Liebe. Sei nett. Sei freundlich. Sei nicht so gehässig. Sei nicht so hartherzig. Übe Liebe. Und weißt du, das Leben geht so schnell vorbei. Ohne Liebe ist es nur Frust. Übe Liebe und dann sei demütig. Weißt du, dass du dir nichts einredest und einbildest. Wir, oh, Halleluja. Das sind Bären aufbinden. Redet dir nichts ein. Es ist dir gesagt, die Bibel sagt. Und es geht dir so, wie das Wort Gottes gesagt hat. Wie der Herr gesagt hat. Wie der Herr zu dir gesagt hat. Und der Herr hat zu jedem Einzelnen was individuell gesagt. Ob du Christ bist oder nicht, spielt keine Rolle. Ich habe keine Diskussion. Gott liebt alle Menschen. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und Gott will, dass alle Menschen zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott interessiert sich nicht, dass Freie Nazarethkirche oder Pfingstler, Charismatiker, Katholiken, Protestanten, Moslems, Buddhisten. Das sind alles Menschen. Wort Gottes. Und Gott spricht zu allen Menschen. Zwei oder dreimal ganz besonders. So steht wenigstens in meiner Bibel. Zwei oder dreimal ganz besonders. Ob du Hebräisch kannst oder nicht, Gott spricht zu dir. In deiner Sprache, in deiner Muttersprache. Es ist dir gesagt. Und viele Menschen tun Dinge, die Gott ihnen nicht gesagt hat. Und deshalb sind sie unglücklich. Und deshalb sind sie krank. Und deshalb sind sie arm. Und deshalb geht es ihnen schlecht. Sie tun Dinge, die Gott ihnen nicht gesagt hat. Die haben sich eingeredet. Eingebildet. Und sie sitzen einem Bären auf. In aller Liebe. Es ist ihnen nicht gesagt. Und dann tun sie Dinge. Sie äffen andere nach. Sie sehen da, weißt du, was der kann, kann ich auch. Nein, du kannst das nicht. Du bist ein Original. Und du kannst nur existieren und glücklich sein, wenn du als Original bleibst. Glaub mir das. Ja, aber der kann das auch. Ja, gut, der kann das. Der ist auch ein Original. Eine extra Gravur oder Ausgabe. Es ist dir versprochen und dir befohlen. Weißt du, jeder trägt die Bibel in sich, das Wort Gottes in sich. Es ist dir gesprochen. Jeder Mensch verlangt nach Gott und will Gott haben, aber er weiß nicht wie, versucht bei dem anderen abzugucken und nachzuäffen. Hör auf, ein Affe zu sein. Vielleicht stammst du von Affen, wenn du sowas nachmachst und nachäffst immer wieder. Ja, so, guck mal, dann stecken sie die Hände so. Nein, bist noch höher. Noch höher. Verstehst? Nein. Setz dich hin. Oder knie dich hin, leg dich hin. Und versuche nicht etwas zu erlangen, was du gar nicht erlangen kannst, was gar nicht für dich zu maßgeschneidert ist. Da passt du gar nicht rein. Stell dir vor, wenn du dann in Kleidern da von einem Goliath reinsteckst, dann gehst unter und ertrinkst da drin. Weißt du, Gott hat für dich etwas festgeschrieben. Lebe das von Gott vorgegebene, versprochene Leben. Oder wenn du das nicht tust, dann ziehst du am fremden Joch. Beteilig dich an fremden Sünden. Hast du wirklich seine Stimme gehört? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Hast du die Stimme Gottes gehört? Oder folgst du fremden Stimmen? Der Mietling, der dir etwas einredet, dein Seelsorger, dein Hauskreisleiter oder der Prediger, wer auch immer ist, verstehst, dass der einredet, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das und dann wunderst du dich, wenn du falsch programmiert bist. Die Mietlinge, da laufen so viele Mietlinge rum. So falsche Hirten. Jesus sagt, ich bin dein Hirte. Werde vom Herrn abhängig und höre auf seine Stimme, was sagt er dir? Du bist nicht Petrus und Petrus ist nicht Paulus und Paulus ist nicht Johannes und Johannes ist nicht Thomas. Und so geht's weiter. Ist der Herr Jesus dein Herr? Wirklich dein Herr? Folgst du ihm wirklich? Oder folgst du nur einem Menschen, einer Kirche, einer Gemeinde? Eine Religion, eine Weltanschauung, eine Philosophie, eine Idee oder Ideologie oder eine Geisteshaltung. Wem folgst du? Geisteshaltung. Verstehst? In Zungen beten. Verstehst du? Dann flatterst. Ja, lass mir das sagen. Verstehst du? Wie der Geist gab auszusprechen. Nicht irgendwie nachbabbeln. Du musst dich über, ja, in deinem Leben wundern und sagen, warum ist bei mir das und das und das? Du bist nicht echt, in aller Liebe. Jetzt möchte ich die Wahrheit nur so langsam sagen. Kannst du aus dem Sack lassen. Ja, verstehst? Ich weiß, vieles, was in unserem Leben passiert, ist nicht echt, ihr Lieben. Wir machen etwas nach und wissen gar nicht, warum wir das machen. Wir sollen nur das tun, was er uns sagt. Dann passieren Wunder. Damit begann das Wirken Jesu in Kanaan oder in dem Johannesevangelium. Was er euch sagt, das tut. Und was er euch sagt, nichts sagt, das tut nicht. Und wenn er euch nichts sagt, tut gar nichts. Weißt du, der Herr muss zu uns reden. Füll die Krüge mit Wasser, ob ihr versteht oder nicht. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Füll die Krüge mit Wasser. Die haben keine Ahnung gehabt. Was will der Herr? Füll die Krüge mit Wasser. Verstehst du? Sie konnten es nicht erklären. So etwas Doofes, so etwas Verrücktes. Und dann gibt es dem Speisemeister. Auch nicht. Keine Erklärung. Und dann wundern sich alle nachher was über das Wunder. Und da so passieren Wunder, ihr Lieben. Indem wir das tun, was er uns sagt. Du tust viele Dinge, die Gott dir gar nicht gesagt hat. Du machst viel zu viel oder viel zu wenig. Eins von beiden. Finde heraus, was hat er mir gesagt. Und nicht, was die anderen machen, sondern was hat der Herr mir gesagt. Wir brauchen dieses Rema-Wort Gottes für unser Leben, für unser persönliches Leben, das Reden Gottes. Menschen der Bibel haben immer gebetet, Herr, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort, Herr. Nur ein Wörtchen, nur ein Stichwort, nur ein Motiv. Gib mir ein Motiv. Gib mir ein Bild. Und hier in der Bibel, da kommt dieser römische Hauptmann, der kommt zu Jesus und Jesus will zu ihm nach Hause gehen, mal sehen, wie ein Römer wohnt. Ja, war neugierig wahrscheinlich, der Herr Jesus, in aller Liebe. Und dann sagt er, nein, du brauchst gar nicht zu mir kommen. Meister, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Nur ein Wort. Weißt du, mehr hat er nicht gebraucht, nur ein Wort. Und du brauchst auch nicht mehr in deinem Leben, damit du ein glückliches, gesegnetes, reiches, überfließendes Leben lebst. Nur ein Wort von ihm. Sprich nur ein Wort, Herr. Wenn Gott nicht zu dir gesprochen hat, ist alles vergeblich, dann vegetierst du nur. Rede, Herr, ein Wort, nur ein Wort. Viele Christen, die versuchen sich am Rockzipfel eines Juden zu halten, oder steht in der Bibel in der Endzeit, da werden sich am Rockzipfel des Juden festhalten, wo ist ein Jude, wo ist einer Rabbi, wo ist ein Pastor, wo ist ein Prediger, was sagt ihr, was predigt ihr? Da schallen, sitzen vor Fernsehen, sind ergriffen, fast hypnotisiert. Weißt du, was du brauchst? Ein Wort vom Herrn. Und das, was der im Verborgenen dir sagt, das funktioniert erst richtig. Verstehst du nicht, was vom Fernseher, von der Kanzel verkündigt wird oder was auch immer geschieht. Es ist alles richtig, es ist alles gut, es ist alles wunderbar, es ist alles herrlich, Lob und Dank. Aber was du brauchst, ist ein Wort vom Herrn. Ein Wort vom Herrn, sprich nur ein Wort. Verstehst du? Und wenn du am Rockzipfel eines Juden hängst, dann wirst du gesetzlich ein Pharisäer. Gerät in Gefangenschaft. So viele Christen tun Dinge, die Gott ihnen nicht gesagt haben. Und dann wundern sie sich, wenn sie im Gefängnis landen. Und jetzt nehme ich den Apostel Paulus. Bitte, Bruder Paulus, verzeih mir, wenn ich dich jetzt zitiere. Aber ja, er wird es mir vergeben. Denn er hat es auf seinen Fehlern irgendwo gelernt, mal früher oder später. Spätestens, als er in Rom im Knast gewesen ist. Im Apostelgeschichte 20, Vers 21, weißt du, das wurde dem Paulus zum Verhängnis. Ich gehe nach Jerusalem. Der hat in Jerusalem nichts zu suchen gehabt. Aber er hat Schuldgefühle gehabt. Ich will den Geschwistern in Jerusalem eine große Spende bringen, wieder gut machen, was ich dort angestellt habe, den Schaden, den ich angerichtet habe. Er geht nach Jerusalem. Und überall, wo der durchgegangen ist, auf dem Weg nach Jerusalem, hat der Heilige Geist gesagt, Paulus, Bande und Gericht und Gefängnis warten deiner. Aber unser Paulus sagt, ich habe mich entschlossen und ich werde gehen. Ein Choleriker. Ich werde gehen. Aber was ist passiert? Paulus kam in Lebensgefahr. Paulus hat Schiffbruch erlebt. Paulus hat da 3 Tage auf dem Wasser getrieben. Das hätte sich alles ersparen können. Und ich sage dir eines, du könntest dir viel ersparen können und kannst, wenn du nicht deinen Dickkopf durchgesetzt hättest. Ich muss nach Jerusalem gehen. Das ist der Wille Gottes für mich. Nicht Jerusalem. Gott hat seinen Weg für dich. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und er soll dort predigen und in Kleinasien, in der Türkei. Dort soll er wirken. Nein, ich muss nach Jerusalem gehen, Herr. Brüder, und dann kam ein Berufsprophet, Agabus, das war ein Berufsprophet, der hat das Charisma gehabt, war ein anerkannter Prophet in der Gemeinde. Er hat geweissagt, dass eine Hungersnot kommt und die kam auch buchstäblich. Der hat recht gehabt, der Mann. Der hat auch recht gehabt, was er über das Leben von Paulus geredet hat. Geh nicht nach Jerusalem. Aber nein, unser Bruder Paulus geht hin. Weißt du, er geht nach dem Verstand, nach dem Fleisch. Und ich sage dir, was du als Kind bis 5 Jahre gelernt hast, das sitzt in dir drin. Und er war ein Pharisäer, vom Feinsten. Und dieses Judentum, dieses Pharisäertum, Jerusalem, saß in seinem Fleisch drin, ich muss nach Jerusalem gehen. Im Alter kommt man immer dorthin, wenn du alte Leute mal anguckst, die fahren noch einmal dort zurück, wo sie groß geworden sind. Besuchen ihre Heimat. Denkst, schau die Leute an, studier mal. Ja, die besuchen die Heimat. Ich wollte noch mal sehen, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Ja, und Paulus will unbedingt nach Jerusalem. Aber er hat sich diese Suppe eingebrockt und er muss jetzt auslöffeln. Die Rechnung muss er bezahlen. Lebe das von Gott geplante Leben. Und nicht das Leben, das in deinem Kopf drin steckt. Herr, sprich nur ein Wort. Weißt du, der Paulus hat nirgendwo ein Wort vom Herrn gehabt, nach Jerusalem zu gehen. Ich finde es nicht. Der hat sich nur eingeredet und eingebildet. Weißt du, sprich nur ein Wort und du wirst gesund, Herr. Verstehst du? Lass Gott reden. Weißt du, versuch nicht alles Mögliche anzustellen. Du wirst nur das wahre Leben finden und ja, in der Freiheit dich entfalten können und so weiter. Wenn du auf den Herrn hörst, da kommst, oder wenn du nicht hörst, kommst du in Gefangenschaft. Kommst in Gefangenschaft. Weißt du, ein wunderbares Bild, da predigt Bruder Paulus angekettet mit einem Soldaten in der Gemeinde. Wunderbar. Verstehst du, wird bewacht. Eigene, aber angekettet. Und dann betete, gedenkt meiner Bande, gedenkt meine Gefängnisse. Verstehst du? Der hätte all das sich sparen können. Er hat nicht das Leben gelebt, das Gott wollte. Aber Gott hat nachher das Beste daraus gemacht. Das ist dann natürlich die andere Seite. Gott bügelt alles irgendwie wieder mal aus. Aber das ist nicht das wahre Leben. Dieses auserwählte Werkzeug. Der hätte nach Spanien gehen können noch. Weißt du, der Teufel bringt uns so leicht in Gefangenschaft. Und zwar in frommer Gefangenschaft, in frommer Abhängigkeit. Ja? Ins Judentum, Gesetzlichkeit und das alte Übel wieder. In Mitleid, in Barmherzigkeit. Ach, weißt du, wir müssen den Armen helfen. Ja, du musst es. Oder dann, dass der Teufel uns in Unwürdigkeit bringt, verstehst du? In irgendwelche Sachen. Ich bin nicht wert. Der Satan schlägt mich mit Fäusten. Studierst deine Geschichte. Und du lebst nicht mehr das Leben, das er dir versprochen hat, dass du leben solltest. Und dann findest du dich wieder im Gefängnis wieder. Ja gut, Gott gebraucht dich. Dann findest du den Onesimus. Verstehst du dich? Ja, Bruder, wie kommst du hierher? Verstehst du? Landet in Rom im Gefängnis. Begegnet dem Paulus im Gefängnis. Du kannst überall ein Segen sein, sogar auch im Krankenhaus. Leute erzählen mir, ich bin dort ein Segen gewesen. Meine Nachbarin konnte ich zum Heiland führen. Wunderbar. Paulus hat auch den Onesimus, der von seinem Herrn Philemon weggelaufen ist, auch wieder zum Herrn zurückbringen können. Du kannst überall ein Segen sein. Aber du könntest vielleicht effektiver in deinem Leben sein, wenn du auf den Herrn hören würdest. Und das von ihm beschriebene Leben leben würdest. Aber jetzt angekettet. Du kannst gut predigen, das ist kein Problem. Aber du musst immer jemand mitschleppen. Du hast immer so eine Fußangel. Gott kommt zu dir und er sagt es, was er tun sollte. Was du tun solltest. Gott tut nichts. Amos Kapitel 3, Vers 7. Gott tut nichts, ohne vorher durch seine Knechte anzukündigen. Und Gott hat dem Paulus angekündigt durch Agabus, was passiert. Er hat es angekündigt. Aber er hat es nicht geglaubt. Und bei uns wird auch so viel angekündigt. Du hast schon so viele Predigten gehört, der Kopf brummt schon. Da ist so viel angekündigt worden. Was ist passiert? Weißt du, die meisten Sachen, die meisten Leute, die fahren drauf los, leben weiter wie gewohnt, aber sie hören nicht, was hat er wirklich gesagt? Und dann wundern sie sich über die Krise, das Fiasko, die Katastrophe. Und dann sagt man wieder was. Dann sagt man auch wieder, hört man was, aber dann geht hier rein und da wieder raus. Und dann, man wundert sich. Frommer Paulus, lieber Bruder, Gott segne dich. Dann betet für mich, Geschwister. Gedenkt meine Banden. Gedenkt meine Schwierigkeiten. Jetzt brauche ich Gottes Hilfe ganz schnell. Aber selbst hat er sich hineinmanövriert. Sich selbst. Durch sein blödes Verhalten. Ich muss nach Jerusalem. Noch einmal in meinem Leben. Also er hätte die Spende jemand anders überbringen lassen. Nein, aber er wollte das den Geschwistern sagen. Er macht sich ein Gelübde, rasiert sich die Glatze und geht in den Tempel, macht ein Gelübde. Weißt du, er ist vom Tempel erlöst, er ist vom mosaischen Gesetz erlöst, aber er, das, was der Hund ausgespuckt hat, frisst er wieder. Entschuldigung, lieber Bruder Paulus, betet in Jerusalem und jemand sagt, du, das ist er, der bringt die ganzen Leute von Moses Gesetz weg, das ist er, der alles verdreht, das ist er. Und plötzlich seine Aufruhr in Jerusalem wird verhaftet, ein Skandal. Da schwören sich viel einige Leute, wir werden jetzt den lynchen. Warte mal ab. Das ist er. Weißt du, die erkennen dich auch mit der Glatze. Und ohne Bart. Verstehst du? Und ohne Mütze und ohne, was weiß ich. Das ist er. Sieh mal, was passiert ist. Der hätte den Timotheus schicken können. Oder den Titus. Oder sein Bruder Silas oder Barnabas. Barnabas, ein Levit, der hätte das Geld ganz schön hinbringen können. Er war ein Levit, ein Priester. Aber nein, er muss das machen. Und so passiert es, wenn du nicht das Leben lebst, das Gott will, dass du lebst. Wenn du denkst, ich muss das machen, das kann niemand anders. Ich mache das am allerbesten. Ich weiß, wie das ist. Weißt du, wenn ich meine Wohnung renoviere, ich renoviere selber meine Wohnung. Denn ich weiß, wenn ich nachher was gemurkst habe, kann ich mich selber verfluchen und schimpfen und ärgern. Aber dann muss ich nicht den anderen verdammen, dass er das so falsch gemacht hat. Ich muss die Gabe hinbringen. Sich selbst in diese Lage hat er hineingebracht. Lass uns ehrlich sein und aufhören, Theater zu spielen. Auch das religiöse Theater. Wir sollen ganz normal leben, das tun, was Gott uns gegeben hat und was er von uns verlangt hat, wozu er uns inspiriert hat. Und hör auf dein Herz. Dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Nicht dein Kopf. Dein Kopf sagt, wir müssen uns behaupten, wir müssen uns beweisen, wir müssen uns durchsetzen, hier müssen wir durchgreifen. Ja, ich kenne diese ganzen Phrasen, bin schon fast 50 Jahre Pastor. Hat Gott dir die Inspiration gegeben? Die meisten Leute gehen nach dem Verstand, nach der Berechnung und nach dem Gesetz. Sind immer noch Judaisten. Immer noch nach Gesetz. Eins und eins ist zwei. Nein, bei Gott sind sieben. Oder fünf. Gott hat eine ganz andere Mathematik. Der Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort. Und mein Knecht wird gesund. Nur ein einziges Wort. Und wenn Gott gesprochen hat, und ich sage euch ein Geheimnis, wenn Gott gesagt hat, du wirst gesund werden, dann wirst du gesund werden. Ob der Arzt es glaubt oder nicht, du wirst dem Teufel von der Schippe springen. Ja. Wenn er sagt, du wirst frei, dann wirst du frei. Mir gefällt Corrie Boom und Betsy, die Schwester. Plötzlich kommt die Corrie Boom in ein Konzentrationslager und Betsy hat ein Wort vom Herrn bekommen, wir werden frei werden. Ganz bald, wir werden ganz bald beide frei werden. Und beide sind frei geworden auch. Betsy ist gestorben und Corrie ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Aus dem Konzert hier, Sachsenhausen. Verstehst? Wir werden frei. Und beides total anders. Können wir das verstehen, erklären? Wenn Gott sagt, du bist gesegnet, dann bist du gesegnet. Dann gegen den Segen, den Gott über dein Leben gesprochen hat, ist kein Kraut gewachsen. Wenn er nicht gesprochen hat und dir keinen Befehl gegeben hat, und dann wird nichts eintreffen, da wird der Fluch eintreffen. Verstehen wir mal, was das heißt? Was das ist? Dann wirst du stattdessen nur Probleme bekommen, wirst noch kränker, noch schwacher, noch elender, noch ärmer, geht es noch mehr bergab. Wie beim Paulus. Ein Schiffbruch, wilden Tieren vorgeworfen. Überleg einmal, das alles war vorher nicht da. Das alles war vorher nicht da. Und dann bist du in einer bedauernswerten Situation, wird es immer trostloser, immer dunkler, immer finsterer. Und genau das will der Teufel. Der will verhindern, dass du die Wahrheit erfährst. Und die Wahrheit über dein Leben mal nachdenkst und entdeckst und entwickelst. Nein, da gehst du lieber woanders hin, wechselst die Gemeinde wie dein Unterhemd. Einmal in der Woche wenigstens. Ja, aber das ist das Leben. Du denkst, woanders ist besser. Nein. Lebe dein Leben. Das, was Gott zu dir gesagt hat, was er dir gezeigt hat, wie er dir offenbart hat, wie er dich geführt hat. Sonst stürzt du noch in größere Schulden, in größere Schwierigkeiten, übernimmst dich, überforderst dich und dann zitterst du, brennst aus. Bist du krank und dann hilft auch keine Medizin mehr. Und es wird immer ärger, der Ärger wird immer größer. Lebe dein Leben, wie Gott es will, dass gelebt wird. Weißt du, wenn du nicht das tust, wirst du die Übersicht verlieren, die Orientierung verlieren, da wirst du dich verzetteln, alles Mögliche probieren. Hör diese Predigt. Gott versucht heute auch durch diese Predigt zu dir zu sprechen. Und ich will dich aufwecken von deinem Selbstbetrug und Realitätsverlust, dass du anfängst da zu fantasieren, irgendwas einzubilden, Schönfärberei, der Herr ist mit uns. Wo ist er denn? Verstehst du? Da ist nicht einmal ein Zwerg hinter dir. Weißt du, der Herr muss uns die Zusage gegeben haben, und zwar, dass er mit uns ist. Und das muss ich wissen, das muss ich in der Tasche haben. Und in der Tasche reicht nicht, das kann mir geklaut werden. Das muss ich im Herzen wissen. Das muss ich wissen, diese innere Gewissheit. Weißt du, Gott will dich einfach erlösen von dieser ganzen frommen Augenwischerei. Der Teufel versucht uns Sand in die Augen zu streuen. Ja, wir sind in der Gegenwart des Herrn. Der Herr ist mit uns, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Ja, ist er da? Erleben wir das überhaupt? Verstehst du? Wir sollen das wissen. Der Herr ist da. Wenn du Jesus mitbringst und er Jesus mitbringt und sie Jesus mitbringt, dann kann Jesus erst da sein. Aber wenn wir nur zusammenkommen und Händchen halten, wird der Herr nicht da sein. Verstehst du? Die Gegenwart Gottes. Lebe nur das Leben, das Gott will. Fang an, auf ihn zu hören, auf seine Befehle einzugehen. So wie der Hauptmann. Sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Nur ein Stichwort, Herr. Das ist Advent. Mach Gott die Bahn. So wie Johannes der Täufer. Nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Öffne Gott die Tür in deinem Leben. Lass dich von dem Herrn erleuchten. Ein Licht brennt jetzt mal. Nächsten Sonntag sind zwei Lichter. Verstehst du? Und so steigert sich das, die Erkenntnis des Herrn. Gott muss gegen unsere Probleme was sagen. Dann haben wir die Lösung. Gegen unsere Krankheit. Gegen unsere Sorgen. Gegen unser Kummer. Gegen unsere Schwierigkeiten. Alles andere ist Käse. Quatsch und dummes Zeug. Eine Torheit und eine Dummheit. Mehr nicht. Weißt du, es gibt so viel frommes Zeug in frommer Verpackung. Religiös. Verstehst du? Religiös. Nein. Auch nicht pfingstlich oder charismatisch. Ein Wort, Herr, von dir. Ein Rema-Wort. Und ich sage euch, wenn Gott spricht, du, da zitterst du. Da kannst du bald nicht mehr schlafen. Da wirst du unruhig, da wirst du nervös. Sagst, Herr, wie soll das gehen? Ich weiß von nichts. Aber doch, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Wenn Gott gesprochen hat, dann lebst du ein glückliches Leben, ein gesegnetes Leben. Und mir geschehe, wie du gesagt hast, ja, Maria, verstehst du? Dann geschieht es. Und es geschah auch, wie Gott gesagt hat, ein Schwert wird durch deine Seele gehen und durch dein Herz gehen. Weißt du, auch das passiert. Und das ist auch eingetroffen, steht am Kreuz, hält sich an die Füße Jesu. Wahrscheinlich auch nicht, weiß ich nicht, ob es erlaubt war. Aber hält sich ein Schwert, mein Junge, mein Sohn, der verheißene Sohn Gottes. Der Messias hängt am Kreuz und ein Schwert, ein Dolch ist durch ihre Seele gegangen. Das, was Gott sagt, das passiert in deinem Leben. Ob du es daran glaubst oder nicht. Ob du es annimmst oder nicht. Es kommt so. Und manche schütteln sich und rütteln sich. Viele Christen sind paulinisch. Dickköpfig, eigensinnig, trotzig. Auf das ihre versessen. Und deshalb geht's ihnen so miserabel. Da kannst du beten, sich zu Tode beten, passiert nichts. Weißt du, man hat sich selbst in diese Schwierigkeit hineingebracht. Und jetzt sagt der Herr, jetzt, mein Freund, löffle dich schön aus. Löffle dich schön aus. Ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss, hat Gott gesagt. Verstehst du? Ich werde ihm zeigen. Du könntest dir viel Leid ersparen, wenn du nicht so dickköpfig, so stur wärst. Die meisten Christen haben das Hören verlernt. Richtiges Hören ist eine Kunst, mein Lieben. Eine Wissenschaft für sich selbst, richtig den Herrn hören. Herr, gib mir ein Ohr wie das Ohr eines Jüngers, dass ich höre deine Stimme. Was hast du zu sagen, Herr? Was haben die Propheten, was haben die Juden getan mit den Propheten? Sie haben alle Propheten, die Gott zu ihnen geschickt hat, gesteinigt und umgebracht. Einschließlich Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wenn Gott redet, dann meint er es gut mit uns. Dann meint er es gut mit uns. Auch durch diese Predigt. Du solltest vielleicht noch ein paar Mal diese Predigt nachhören. Höre, was er dir sagt. Höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wird 7-mal in den Sendschreiben erwähnt. Wer Ohren hat zu hören. Ja, wir haben alle Ohren, Herr. Aber wir sind schwerhörig. Lass uns ehrlich sein. Wir sind schwerhörig. Und wenn wir nicht hören, was sagt uns die Heilige Schrift, dann werden sie Steine schreien. Da werden Trümmer sprechen. Da wird es Schutt und Asche geben. Da werden Scherben, wird es Scherben geben. Da gibt es dann nur noch verbrannte Erde, Asche. Wenn wir nicht hören, das passiert. Lebe das Offenbarte, das versprochene Leben. Sonst lebst du vergeblich und umsonst. Sonst drehst du dich nur im Kreis. Kommst immer wieder an der gleichen Stelle raus. Und hörst immer wieder die gleiche Predigt. Dann sagst du, Pastor, hast du nicht ein anderes Wort für mich? Gott will zu dir reden. Nicht der Pastor, sondern der Herr. Der Herr. Gott handelt nicht nach dem Gesetz. Gott handelt nach der Gnade. Im Alten Testament war Gesetz. Zack, 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 so. Aber nein, nach Gnade. Ganz anders. Und deshalb, müssen wir das Wort der Gnade empfangen. Am Anfang war der Paulus wunderbar. Verstehst du? Da war er perfekt. Aber dann ist er wieder so sein, dieses alte pharisäische, rabbinische ist durchgebrochen. Wenn du ein Wunder brauchst, muss dir ein Wunder versprochen werden. Muss dir die Hilfe Gottes zugesagt werden. Muss in deinem Herzen hineingeschrieben werden. Und zwar musst du aus erster Hand wissen, das hat der Herr gesagt. Nicht durch einen Propheten. Und nicht durch eine Predigt allein. Sondern die Predigt kann nur unterstreichen, einrahmen. Aber der Herr muss dir das Wort geben. Sonst kannst du lange auf das Wunder warten. Lebe das versprochene Leben und kein anderes. Rebelliere nicht gegen das gegenwärtige Leben. Nimm deine Lea und arbeite nochmal 7 Jahre für die Rahel. Verstehst du? So wie der Jakob. Egal, wir machen weiter. Der hat nochmal 7 Jahre gearbeitet, bis er alles hatte, was er wollte. Und viele Leute wollen gleich aufgeben. Also, du hast mich reingelegt, du hast mich betrogen, du schwindelst. Verstehst du? Ich kann mir vorstellen, was der dem Laban alles vorgehalten hat. 7 Jahre muss ich nochmal schuften. Aber der Segen kam. Und Gott hat Jakob gesegnet, auf wunderbare Art und Weise seine Familie beschützt und bewahrt. Weil er nochmal 7 Jahre gearbeitet hat. Zu dem, was er beim ersten Schritt haben wollte. Wenn du weißt und weißt, was der Herr will, dann lebe einfach weiter. Genauso da, wo du bisher gelebt hast. Mach genau das weiter, was du bisher gemacht hast. Und genauso weiter, bis Gott anders fügt. Und dann plötzlich spürst du eine Sehnsucht in deinem Herzen. Ich muss nach Hause gehen. Ich soll jetzt dorthin gehen, wo meine Heimat ist, wo Gott mir verheißen und versprochen hat und meinen Vätern gegeben hat. Dort muss ich jetzt zurückgehen. Weißt du, und dann passiert alles, was so passieren soll. Dann passiert die Geschichte mit dem Esau, dass plötzlich der Esau ja auch so denkt. Das sind ja Zwillinge. Zwillinge sind, weißt du, bei Zwillingen ist was Verrücktes. Ich habe mal in Heilbronn mehrere Zwillinge gehabt und ich konnte gut beobachten in der Gemeinde. Weißt du, die können mogeln und die können tricksen, Zwillinge. Aber plötzlich kriegt der Esau kriegt auch ins Herz. Du, ich sollte jetzt meinen Bruder sehen. Der müsste jetzt eigentlich über der Zeit, der müsste jetzt entgegenkommen. Und plötzlich treffen sie sich irgendwo am Fluss. Du siehst, Gott gibt es ins Herz deinem Zwilling. Und jeder von uns hat einen Zwilling. Der ist nicht nur Zwilling, der hat Zwillinge. Und Thomas, der Zwilling, steht in der Bibel auch. Verstehst du? Wir haben einen Zwilling. Und plötzlich gibt Gott jemand ins Herz, der genauso auf der Wellenlänge ist wie ich. Und plötzlich rumpeln wir zusammen. Plötzlich kracht es und plötzlich leben wir wieder auseinander und plötzlich kommen wir wieder zusammen. Goethe und Schiller wären nie die großen Dichter Deutschlands geworden, wenn die beide nicht gegeben hätten. Weißt du, die waren Konkurrenz einander. Und du brauchst jemanden, der dich herausfordert und dich provoziert. Und Gott erlaubt solche Dinge. Mach weiter, schreib weiter, dichte weiter, singe weiter, gestalte dein Leben wie bisher, lebe in deiner Bestimmung und du wirst Freude haben an deinem Leben und Spaß. Und ich muss dir vorstellen, der Jakob, der hat 15 Kinder gehabt. Verstehst du? Die sind nur rumgesprungen. Die haben gespielt, der hat eine riesige Familie gehabt. Der ist auf diese Patchwork-Familie eingegangen. Und das funktioniert. Die waren sehr modern damals. In aller Liebe. Belaste dich nicht mit unnötigen Sachen. Viele leben ein Leben gegen sich selbst, so wie Paulus. Und wundern sich, warum habe ich so eine Fußangel, warum klappt es bei mir nicht? Nur Banden und Schwierigkeiten und so weiter. Sie haben sich selbst unnötige Schwierigkeiten gemacht, weil sie nicht auf Gott gehört haben. Und einfach weitergemacht haben wie bisher. Oder neue Wege gesucht und oder den Weg zurück wieder. Lebe das, was Gott dir gegeben hat. Das lebe voll aus. Das ist dein Leben für dich, maßgeschneidert. Das passt nur für dich. Für jemand anderes ist es zu eng oder zu weit. Es ist auf dich zugeschnitten. Besonders das, was Gott in dein Leben gefügt hat. Hadere nicht über dein Schicksal. Hadere eine Sünde, eine ganz schlimme Sünde. Da kommen die Schlangen und beißen einen. Diese feurigen Schlangen, was wir in der Bibel haben, die kamen nur, weil die Israeliten gehadert haben mit Gott. Warum, Moses, hast du uns rausgeführt? Gott, warum hast du uns rausgeführt? Warum ist das passiert? Aber zuerst haben sie geschrien. Erlösen, Pharao ist was ganz Schlimmes. Und Gott hat es getan. Und dann hadern sie mit Gott. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, wenn du in Hader verharrst und bist, schau auf das Kreuz. Schau auf das Kreuz. Auf diese erhöhte Schlange. Auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Advent ist, dass uns der Weg vorbereitet wird für Jesus, für sein Kommen. Und zwar nicht, dass er wiederkommt. Nein, zuerst einmal, dass Jesus da in unser Leben hineinkommt. Ich werde nie vergessen, ich bin mal sehr verrückt gewesen, Entschuldigung, aber das bin ich ab und zu mal. Ich habe einfach eine Bürde gehabt. Ich muss Stuttgart sagen, Jesus, komm bald wieder. Jesus kommt bald wieder. Und habe über 1000 Plakate mit unserer Jugend in der Stadt verklebt. Jesus kommt bald wieder. Und dann kommt der Polizist und hält mich noch auf. Und dann, weißt du, dann bin ich aufgeregt. Und Jesus kommt bald wieder. Und dann spricht morgens der Nachrichtensprecher, ich weiß nicht, was heute Nacht los war in Stuttgart. Man kann nicht einmal mehr gerade ausgucken. Und überall steht nur, Jesus kommt bald wieder. Aber dann hat Gott zu mir gesprochen. Weißt du, ich habe gedacht, ich muss die Leute bekehren. Hat Gott zu mir gesprochen. Johannes. Jesus ist gekommen. Die Leute auf der Straße müssen nicht hören, Jesus kommt bald wieder. Die müssen hören, Jesus ist bereits gekommen. Jesus kommt bald wieder ist ein Wort für die Gemeinde. Jesus ist mitten unter uns, ihr Lieben. Und Jesus kommt bald wieder ist ein Trost für die Gemeinde. Dass wir nicht leichtfertig leben, die Zeit auskaufen. Du, plötzlich wirst du erwischt. Du denkst, du willst andere bekehren. Jesus kommt bald wieder. Halte dich an das versprochene Leben. Und er sagt, ich bin mitten unter euch. Das ist für die Gemeinde. Jesus ist da. Der kommt nicht mehr wieder. Der ist in unserer Mitte. Gott hat versprochen, deshalb fang an, dieses Leben zu führen, was er dir gesagt hat. Er ist dein Vater. Mit unbegrenzten Möglichkeiten. Mit riesiger, enormer Kraft. Bei ihm ist alles möglich. Seine Worte sind ja. Und du musst nur einfach Amen dazu sagen. Fang an, dieses Leben zu leben. Auch das, was dein Leben betrifft. Und alles, was er dir gibt, dir tut, das macht dich glücklich. Und was nicht von ihm ist, das macht dich traurig. Schmetter dich nieder. Und Gott sagt dir immer die Wahrheit. Hör gut zu. Hör gut zu. Nicht, dass ich dir die Wahrheit sage und dass in der Bibel die Wahrheit steht, sondern er spricht zu dir und das ist wahr. Ob du es glaubst oder nicht. Höre des Herrn Wort. Und damit beginnt dein Glaube. Höre des Herrn Wort, was er dir verkündigt. Durch die Predigt, durchs Lesen der Bibel. Weißt du, und je mehr du hörst und sagst, ja Herr, ich möchte noch mehr hören, wird deine Freude gesteigert, deine Kraft gesteigert, deine Hoffnung wächst mehr und mehr. Höre noch mehr, was Gott dir zu sagen hat. Gott hat dir noch unheimlich viel zu bieten. Fang an zu hören. Und ich fordere dich heraus. Fang an, das versprochene Leben, was Gott für dich festgeschrieben hat, zu leben. Nicht, was deine Eltern aus dir machen wollten. Oder die Gesellschaft oder die Gemeinde, sondern was wollte Gott aus deinem Leben machen? Fang an. Begegne diesem Leben und beginne es zu leben. Und zwar direkt. Das liegt ja in dir. Das ist nicht außerhalb irgendwo. Fang an, dieses Leben zu finden und sagen, ja Herr, ich will jetzt dieses Leben entwickeln. Und fang an, ein gesegnetes Leben zu leben. Fang an, über den Tod hinaus zu denken. Nicht nur hier, was ich alles so sehe, was ich habe, was ich besitze, was ich kann. Nein, das alles, was ich nicht bin. Sieh mal diese Möglichkeit auch, dieses ungelebte Leben. Fang an, dieses ungelebte Leben mit den Augen Gottes zu sehen. Mit all den unbegrenzten Möglichkeiten, wenn der Herr in dein Leben kommt, wenn der Herr eingreift. Lebe das erlöste Leben, das befreite Leben, das entspannte Leben. Ach, ich überlasse den Herrn, der Herr macht's schon. Ich bin so getrost. Weißt du, viele Dinge kannst du nicht im Leben lösen. Auch wenn du so viele Helfer noch um dich herum hast, du kannst nicht lösen. Vieles muss der Herr machen. Lebe ein unbelastetes Leben, entspanntes Leben, ein befreites Leben. Das versprochene Leben, das für dich zugeschnitten ist, gerade für dich passt. Es passt nicht für mich, aber für dich. Und dein Leben passt nicht für mich. Du musst dein Leben gestalten. Finde wieder das wahre Leben, das Gott dir gegeben hat. Das, was er für dich geschaffen hat, für dich gegeben hat. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und zwar fang an, das göttliche Leben zu leben. Dieses göttliche Leben ist in dir. Jeder Einzelne von uns hat das göttliche Leben in sich. Da muss nur der Heilige Geist kommen. Das ist wie Wasser auf die Blume, das plötzlich gedeiht und blüht und wächst die Pflanze. So, da muss der Heilige Geist in unser Leben kommen. Und plötzlich fängst du an aufzugehen. In der Gnade Gottes, in der Liebe Gottes. Fang an, das Leben zu leben, das Gott dir gegeben hat. Das verheißene Leben. Vater, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Und dass du hier bist und uns jedem Einzelnen hilfst, sein Leben zu entwickeln, sein Leben zu entdecken, auf dich zu hören, was du sagst, Herr, damit die Wunder und Zeichen in unserem Leben passieren. Herr, und damit begann das Wirken, dein Wirken auf Erden, nachdem die Jünger anfingen zu hören, was du sagst, was du ihnen befiehlst, das taten sie auch und sie füllten die Krüge mit Wasser und aus diesem Wasser wurde Wein, Halleluja. Herr, Großes, Gewaltiges geschieht, wenn wir dein Wort ernst nehmen, wenn wir deinem Wort anfangen zu gehorchen. Herr, jeder hat etwas in sich. Das Wasser kann Wein werden, wenn er es nur dir gehorcht, sich dir zur Verfügung stellt, auf dich hört. Vater, ich segne jetzt meine Geschwister. Ich kann nur das Gute ihnen zurufen und ich kann sie nur ermutigen, aber Geist Gottes, erwecke du uns, erwecke jeden Einzelnen, der dein Wort heute hört und dein Wort ernst nimmt. Dass unser Leben erst richtig gestaltet wird, richtig gelebt wird und richtig verstanden wird. Zu deiner Ehre. Halleluja. Ich danke dir für heute Morgen, Herr Jesus. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch für alle kranken, müden und angefochtenen und schwachen Geschwister beten. Auch das gehört dazu, die sich irgendwo hineinmanövriert haben, in irgendein Dilemma, in irgendeine Tragödie und nicht mehr rauskommen. Herr, steh ihnen bei, dass sie das mit deiner Hilfe auslöffeln können, was sie sich eingebrockt haben, dass es sie nicht verbittern, nicht hadern, sich nicht versündigen, Herr Jesus. Mach sie stark, dass sie das durchhalten, den Lauf vollenden, Glauben halten und dann die Krone des Lebens empfangen. In Jesus Christus. Amen.